Also ich bin definitiv davon ausgegangen, ich schaffe es nicht. Ich habe mir gedacht, das ist unmöglich. Das geht einfach nicht. Also wie soll das gehen?
Kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal. Brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch. Denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I just thought it's not good.
And pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Trailfunk. Mein Name ist Christian und heute spreche ich mit einer echten Top-Athletin, deren Name wahrscheinlich die allerwenigsten von euch kennen. Sie hat vor einer Woche beim UTMB einen sensationellen 12. Platz hingelegt. Sie war damit nur eine halbe Stunde langsamer als die Legende Courtney Dowater und sie war schneller als der schnellste deutsche Mann und Siegerin ihrer Altersklasse. Und das bei ihrem allerersten 100-Meiler. Im besten Middle-Ager-Alter von 46 Jahren. Dabei hatte sie im Vorfeld kaum jemand auf der Rechnung und wir geben zu, wir auch nicht so richtig. Da haben wir uns von Alles Laufen natürlich gedacht, mit dieser Frau müssen wir sprechen und das tun wir heute. Herzlich willkommen, Susanne Zalauer.
Hallo, das ist schon eine tolle Einleitung, bekomme ich gleich Gänsehaut am Anfang.
Sehr gut, Ziel erreicht. Susanne, der UTMB ist jetzt eine Woche her. Wie geht's dir?
Ja. Ja, also ich habe alles noch gar nicht so wirklich realisiert. Wir sind Sonntag dann gleich zurückgefahren, hatte dann noch ein bisschen Magenprobleme. Ich glaube gar nicht wegen Lauf, sondern wegen was anderem. Und bin Dienstag schon wieder gleich ins Büro, in die Arbeit. Daher viel Stress irgendwie jetzt und noch, ich glaube, erst so die richtige Verarbeitung kommt dann erst am Wochenende, wenn ich erstmal zur Ruhe komme, alle meine Fotos sortiere und dann auch mal endlich meinen schönen Post irgendwann absetze, auf den ich mich schon lange freue. Aber gerade alles noch ein bisschen viel und alles noch gar nicht wirklich real.
Was glaubst du, wird länger dauern? Die körperliche Regeneration oder die mentale Verarbeitung?
Ich glaube, die mentale Verarbeitung, ja. Also aber im positiven Sinne eher.
Ja. Wir werden heute natürlich echt aufs Allerausführlichste über deinen UTMB sprechen, versprochen. Aber ein großes Thema ist natürlich auch die Tatsache, ich habe es am Anfang im Intro schon gesagt, warum du dermaßen unterm Radar geflogen bist, ja, und vielleicht auch nach wie vor fliegst. Du hast mir beispielsweise im Vorfeld verraten, dass das hier dein allererstes Podcast-Interview ist. Auf Instagram hast du aktuell, ich habe gestern Abend nochmal geschaut, um die 200 Follower, also nicht besonders viel vergleichsweise. Und ich glaube, ich trete dir nicht zu nah, wenn ich sage, du suchst jetzt nicht gerade das Rampenlicht. Stimmt das? Und wenn ja, warum ist das so?
Ja, ehrlich gesagt, so gut. Also ich war letztes Jahr Zweite in Slowenien, dadurch habe ich mich aber qualifiziert. Aber sonst hatte ich meistens einen dritten oder meistens einen vierten Platz. Also meistens war es der undankbare Vierte. Die Altersklasse zwar immer gewonnen, aber ja, ich weiß nicht so richtig, erfolgreich oder gut war ich vielleicht auch bisher nicht. Also das war jetzt wirklich ganz, ganz toll. Und ich poste sehr gerne Fotos von Bergen, Sonnenaufgänge und so weiter. Ich glaube, hat sich bisher nicht mehr ergeben.
Okay. Ich hatte das Gefühl, dass für dich vielleicht nicht so die öffentliche Anerkennung deiner Leistung, so eine extrinsische Motivation entscheidend ist, sondern vielleicht auch mehr so eine intrinsische Motivation.
Ja, definitiv. Gerade bei diesem UTMB war es so, da war ganz klar mein Ziel, ich mache das nur für mich und vielleicht auch für meine Familie, aber wirklich nur für mich, ja.
Hast du Sponsoren?
Nein, nein.
Weil es ist total auffällig, dass mich in der Ergebnisliste bei den Frauen jetzt beim UTMB wirklich die allermeisten Frauen vor, aber auch noch hinter dir irgendeine große Brand als Sponsor haben, ja. Und du hast da angegeben, du läufst für den Wintersportverein Patersdorf und ja, genau. Für Byronman e.V.
Genau. Genau, das sind die beiden örtlichen, also ich komme ja aus dem Bayerischen Wald hier und es sind zwei örtliche Vereine. Einmal dieser Wintersportverein, wo ich auch das Kindertraining mitmache. Und bei Byronman, da hatte ich auch das Kindertraining mitgemacht, habe ich leider dieses Jahr abgebrochen, weil es mir einfach zu viel wurde. Das sind zwei Vereine, die kennen sich auch untereinander. Bei beiden bin ich aktiv und ja, das mache ich natürlich gern, dass ich die dann angebe, wenn ich mich irgendwo anmelde.
Würdest du dir wünschen, dass mal jemand anklopft und fragt, ob du Interesse an einem Sponsoring hättest?
Habe ich mir wirklich lange gewünscht, als ich noch jünger war. Ich glaube, ich bin jetzt zu alt.
Naja, ist ja vielleicht ganz interessant für ein paar Marken, ist ja auch eine große Zielgruppe.
Ja. Natürlich freuen wird man sich, aber ja, ich glaube, das sind eher Jüngere dran.
Okay. Die ITRA listet dich mit einem Performance-Index von 702 Punkten aktuell und damit gehörst du für die ITRA in die Elite-Kategorie. Definierst du dich selbst eigentlich als Elite-Läuferin?
Nein. Nein. Ich habe auch, als ich in den Startblock gegangen bin, also durch das, dass ich mich ja über den zweiten Platz in Slowenien qualifiziert habe, durfte ich in diesen Elite-Startblock mit rein. Ich habe mich dann total fehl am Platz gefühlt. Ich habe auch dann den Johann Obermüller gesehen, habe mich mit dem kurz unterhalten, habe gesagt, also ich bin hier falsch, ich gehöre gar nicht hierhin. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Und dann gemeint, nein, das passt schon so. Aber nein, ich definiere mich nicht so.
Okay, dann wir müssen noch so ein bisschen in deiner Vergangenheit bohren. Vielleicht fangen wir wirklich mal ganz vorne an, chronologisch. Kannst du uns verraten, wo du geboren bist und wo du so aufgewachsen bist?
Ja, ich bin, also hier, wo ich jetzt lebe, bin ich auch geboren, in der Nähe in Deckendorf. Das ist eine Stadt zwischen Regensburg und Passau, kennen vielleicht einige. War dann zum Studium natürlich weg in München, habe dann auch in Regensburg gearbeitet. Habe dann mal ein Jahr in Südtirol gelebt, wo wir immer noch sehr häufig sind. Also zweite Heimat ist definitiv Südtirol. Und ja, aber hier ist der Ort, wo ich aufgewachsen bin und jetzt auch lebe und arbeite.
Hat Sport damals in deinem Elternhaus schon eine Rolle gespielt?
Ja, wir sind viel gewandert, wir sind Ski gefahren, Rad gefahren. Ich denke, das Wandern, wir haben auch so mehr Tageswanderungen gemacht, europäischer Fernwanderweg, sowas. Auch war ich tatsächlich mal am Großvenediger als junges Mädchen. Ich glaube, das hat ein bisschen so schon die Ausdauer geprägt. Also ich habe keine Leichtathletik gemacht, also nichts mit Laufen oder so, aber ich denke, die Ausdauer kommt vielleicht von diesen Wanderungen.
Okay. Und wie warst du so als Jugendliche oder junge Erwachsene so drauf? Also warst du da irgendwie artig und gut in der Schule oder warst du auch so ein bisschen rebellisch?
Ja. Nee, ich war eher, was man als Streberin bezeichnen würde.
Okay.
Ich war schon recht fleißig in der Schule. In der Schulzeit dann nicht sportlich. Ich hatte ein Pferd, ich bin geritten. Da war der Reitsport dann 15 Jahre lang mein großes Hobby. Aber bis zur Uni eigentlich kaum Sport, außer im Winter Skifahren oder im Sommer mal ein bisschen Radfahren, aber sonst kein Sport.
Wie bist du dann schlussendlich zum Trailrunning gekommen?
Ich habe an der Uni angefangen, ein bisschen zu laufen, weil es da einfach, musste man irgendwie was tun. Also alle waren sportlich, nur ich nicht. Habe dann Halbmarathon gemacht. Naja, dann denkt man sich einmal im Leben einen Marathon. Und dann habe ich gesagt, okay, Marathon auf der Straße ist nicht so meins, vielleicht höre ich auf oder ich versuche was anderes. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich versuche mal ein bisschen im Wald zu laufen. Trailrunning war für mich damals noch kein Begriff. Also das war auch, glaube ich, noch nicht so etabliert damals. Und dann habe ich angefangen, ja bei uns da hier in den Hügeln und im Wald zu laufen. Und so ist das dann allmählich entstanden.
Okay. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert und die ersten Ergebnisse von dir finde ich aus dem Jahr 2016. Damals bist du, glaube ich, den Brixen-Dolomiten-Marathon gelaufen und den Zermatt-Marathon. Mhm. Interessanterweise auch innerhalb von 7 Tagen. Also die beiden Rennen waren kurz aufeinander folgend, was ja auch schon eine Leistung ist. Und vielleicht schon ein kleiner...
Ich glaube, das war eher verschiedene Jahre, könnte sein.
Echt?
Bin ich jetzt nicht ganz
sicher. Ah, okay, dann war das, meine ich.
Ja, ich glaube, es war
dann war das in der, bei der ITRA oder bei der DUV falsch gelistet, weil da habe ich mich schon gewundert, dachte so, wow, an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden ist vielleicht schon so ein kleiner, wäre vielleicht schon ein richtungsweisend Richtung Ultra-Trail gewesen, sag ich mal. Okay. Aber du hast bei beiden den vierten Platz schon gemacht. Mhm. Und hast du damals schon gedacht, ich lande ja doch automatisch hier gleich ziemlich weit vorne. Hast du da so ein Talent bei dir vielleicht auch schon so ein bisschen entdecken können?
Nee, das war tatsächlich so eine Kehrtwende. Also ich bin, das ist wahrscheinlich nicht mehr gelistet. Ich bin, glaube ich, 2010 und 2011, das waren meine ersten Bergläufe, den Zugspitzlauf gelaufen.
Mhm.
Das war noch ein ganz anderes Format als der heutige Zugspitz-Ultra-Trail. Das war einfach von Ehrwald drauf auf die Zugspitze. Und da bin ich drauf gekommen, weil ja da leider einmal Läufer verunglückt sind bei dem Lauf. Dadurch stand es in der Presse und dadurch bin ich erst auf diese Veranstaltung aufmerksam geworden. Und dann dachte ich, naja, das hört sich interessant an. Das probiere ich mal.
Das hat dich nicht abgeschreckt, also diese Nachricht von dem?
Nee, gar nicht, weil ich mir gedacht habe, naja, das war, als man in Bayern so sagt, naja, Nordlichter, die vielleicht die Berge nicht so kennen. Ich kenne Berg, ich nehme eine Jacke mit, das wird schon passen. Mhm. Und dann ging es mit so Läufen weiter oder auch Radfahren. Und ich wurde dann schwanger und habe 2015 meinen Sohn bekommen. Und 2015, als ich schwanger war, ist mein Freund diesen Brixen-Dolomiten-Marathon gelaufen. Und da habe ich schon gesagt, also wenn ich dann mal das Baby habe und wenn es mir gut geht, dann möchte ich den auch irgendwann mal laufen. Und mir ging es dann sowohl in der Schwangerschaft als auch nach der Schwangerschaft sehr gut und auch wurde sehr schnell wieder fit. Und so bin ich tatsächlich schon dann gleich, als mein Sohn, ich glaube, 10, 11 Monate war, gleich diesen Brixen-Dolomiten-Marathon gelaufen. Und da kam dann irgendwie so das, plötzlich bin ich gut. Plötzlich bin ich nicht mehr hinteres Mittelfeld, sondern plötzlich bin ich gut. Und da habe ich mich total gefreut. Und
das ist ja immer interessant zu hören von Läuferinnen, die eine Schwangerschaft hinter sich haben. Ja, und was das für ein Einschnitt natürlich in der persönlichen Biografie darstellt für eine Frau, ist klar. Aber auch in der sportlichen Biografie. Und es ist ja gar nicht so selten, dass die Frauen nachdem sie Mutter geworden sind, sportlich nochmal ein Level aufsteigen, sage ich mal, und ein bisschen besser werden. Das hast du jetzt ja an dir auch beobachten können. Wie erklärst du dir das?
Also ich denke, direkt nach der Schwangerschaft ist man einfach durch die Hormone so gut, so motiviert und so fit auch irgendwie. Und warum es dann weiterhin so bleibt, kann ich mir eigentlich auch nicht erklären. Also ich denke, während der Stillzeit, da hat der Körper einfach unglaublich viel Energie. Er produziert auch die Milch und so weiter und das gibt einen so einen Schub, dass man da einfach voll fit ist. Dass es dann so bleibt, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn man einmal drin ist, dann läuft es einfach.
Interessant auf jeden Fall. Du bist dann die folgenden Jahre Rennen so vor allem so zwischen 50 und 80 Kilometer gelaufen. Das ging dann so 2019, 2020 immer so weiter. Und hat dir das erstmal als Distanz gelangt oder war schon immer auch der Plan, irgendwann mal 100 Kilometer oder gar 100 Meilen zu laufen?
Also irgendwann ist schon der Wunsch gewachsen, einmal 100 Kilometer zu laufen. Ich habe das dann, also genauso wie ich erst das Ziel hatte, einmal in meinem Leben einen Marathon zu laufen, ist dann irgendwann der Wunsch gewachsen, einmal 100 Kilometer zu laufen. Mhm. Und ich habe mir dann den Wunsch selbst erfüllt, einen Tag vor meinem Geburtstag mal. Da war ich allein zu Hause, mein Partner und mein Sohn waren irgendwie bei der Oma und ich bin dann einfach hier auch bei uns im Bayerischen Wald, gibt es den Goldsteig, früh morgens losgefahren, Richtung Lusen heißt der Berg, bin dann den kompletten Goldsteig, einen Teil des Goldsteigs abgelaufen, bis heim zu der Wohnung und hatte dann meine ersten 100 Kilometer, habe das ganz heimlich gemacht, ohne vorher mit jemandem drüber zu sprechen, habe auch keine Verpflegung gehabt, also oder nur was ich dabei hatte. Und das war so mein erstes Ding, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich mir selbst mein Geburtstagsgeschenk gemacht, habe mir einen 100er geschenkt. Und genau, und dann danach ist dann irgendwann der Wunsch entstanden, einmal beim CCC in Chamonix auch oder in Courmayeur zu starten.
Das war dann 2023 der Fall. Ich habe also in der offenbar fehlerhaften Statistik beim DUV oder bei der ITRA, ich kann es nicht mehr genau sagen, ich glaube, ich habe mir beide angeschaut, aber da stand drin, dass du eigentlich alle Rennen bis 2023 immer in der Top 10 gefinisht hast. Also da, und da waren ja schon große Rennen dabei, IATF in Innsbruck, Mozart, Großglockner, Ultra Trail Lama Winkel. Gab es eigentlich nie so einen richtig schlechten Tag mal für dich? Juliane, du tust es wirklich, oder?
Was tue ich?
Die Tour des Géants laufen. 330 Kilometer, 24.000 Höhenmeter nonstop.
Ich will ja nicht angeben, aber es sind wahrscheinlich sogar ein paar tausend Höhenmeter mehr.
Erzähl mal, was ist dein wichtigstes Stück Ausrüstung für die Tour?
Also neben unterschiedlichen Schuhmodellen, die ich übrigens teilweise eine Nummer mindestens größer gekauft habe, um trotz geschwollener Füße in die Schuhe zu passen, möchte ich auf keinen Fall auf meine Garmin Enduro 3 verzichten. Ich habe die Uhr in meinem Training getragen und kann sagen, die Enduro ist die ultimative Laufuhr für Ultradistanzen. Perfekt für die Tour des Géants.
Du meinst vor allem wegen der Akkulaufzeit, oder?
Auch, die setzt wirklich neue Maßstäbe. 120 Stunden im normalen GPS-Modus. Und wenn die Wetterverhältnisse das hergeben, lädt sie sich über Solar wieder auf. Und dann sind bis zu, pass auf, 320 Stunden möglich.
Hau mir ab, du. 320 Stunden, krass. Das sollte doch selbst für die Tour des Géants reichen, oder?
Also Cut-Off liegt bei 150 Stunden. Lass mal eine Wette abschließen, ob ich meine Enduro 3 einmal laden muss oder nicht.
Schwierig. Okay, was zeichnet die Uhr denn noch so aus?
Für mich war im Training besonders Navigation wichtig. Das ist die Kernkompetenz von Garmin und das merkt man auch. Super detaillierte und vorinstallierte Karten, intuitive Bedienung, das passt alles. Und auch echt sinnvoll, jetzt passt wieder auf, die integrierte Taschenlampe, die auf langen Abenteuern auf den Trails immer mal zum Einsatz kommen kann. Mit der kommst du im Zweifelsfall im Dunkeln auch einen technischen Downhill runter.
Okay, das klingt gut. Da bin ich echt gespannt, wer als erstes bei der Tour schlapp macht. Den Garmin Enduro 3 oder du?
Höhö, sehr lustig. Unsere beiden Akkus sind jedenfalls voller Energie.
Sehr gut. Infos zur Enduro 3 findet ihr auf alleslaufbar.de. Die Links sind in den Shownotes. Vielen Dank an Garmin, den Alleslaufbar-Monatssponsor im September. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
Gab sicher immer mal schlechte Tage.
Aber es hat immer gereicht jetzt, für eine Top 10.
Ja, ist mir jetzt auch gar nicht so bewusst eigentlich, dass ich immer Top 10 war. Also mir war bewusst, in der Altersklasse war ich immer sehr gut, aber dass ich immer Top 10 war, war mir jetzt auch gar nicht so wirklich so bewusst.
Okay, und das erste Mal nämlich, dass du nicht in der Top 10 gelandet bist, sondern in Anführungsstrichen nur in der Top 20, war dann tatsächlich beim CCC 2023. Mhm. Du bist knapp über 14 Stunden gelaufen, 681 ITRA-Punkte hast du dafür bekommen. Wie war es für dich dann, sich da wirklich mit den Besten der Besten beim vermeintlich größten 100-Kilometer-Ultraschall der Welt zu messen?
Ja, das war auch eben, also auch total unrealistisch. Ich bin mit keinen Erwartungen, außer natürlich meiner unglaublichen Nervosität in das Rennen gegangen. Auch alle Freunde haben mir gesagt, jetzt bleib mal ruhig, also genieß einfach den Lauf, es sind nur Profis, du wirst so und so nichts erreichen, also kannst ganz gechillt da reingehen, ist ja egal, was du wirst. Und ich bin einfach gelaufen und erst an der letzten Verpflegung hat mir dann mein Partner gesagt, dass ich in der Altersklasse aktuell auf dem 3. Platz liege. Und ab dem Zeitpunkt, also ich war natürlich da erschöpft, aber ab dem Zeitpunkt, keine Ahnung, ich bin über La Flechère drüber geflogen. Ich habe nichts gespürt. Also das war unglaublich damals und auch, ja, wahnsinnig.
War es denn damals klar, als du im Ziel des CCC angekommen bist, dass es irgendwann dann tatsächlich auch der UTMB sein muss?
Nein, gar nicht. Es gibt noch eine Aufnahme, weil mein Freund wollte sich das eben wirklich, nicht schriftlich, aber ich habe eine Sprachnachricht schicken müssen, dass ein 100-Meiler für mich nie in Frage kommt.
Okay.
100 Kilometer völlig ausreichend sind. Und ja, und dann letztes Jahr habe ich dann eben noch mal ein bisschen so nachgedacht und habe mir gedacht, wer weiß, wie lange ich noch laufe und vielleicht... Ich meine, der UTMB ist einfach das Nonplusultra eines jeden Trailrunners. Und nachdem der 100er wirklich sehr gut ging, habe ich mir gedacht, ich versuche es jetzt noch einmal, ich mit diesem Lauf in Slowenien, Julian Alps Trail, mich zu qualifizieren. Und wenn ich dann in der Lotterie gezogen werde, dann versuche ich den UTMB. Und wenn nicht, dann versuche ich es auch nicht mehr. Und auch keinen anderen 100-Meiler.
Jetzt musstest du mit deinem zweiten Platz beim Julian Alps ja gar nicht in die Lotterie, sondern hast dich direkt qualifizieren können.
Ja, ja.
Übrigens ein Lauf, wo ich auch am Start war, 2024. Ah, cool. Ich habe allerdings ein bisschen länger als du gebraucht. Ja, Wahnsinnsergebnis für dich. 721 ITRA-Punkte hast du dafür bekommen. Und damit wären wir im Prinzip schon in der Gegenwart, beziehungsweise in diesem Jahr. Ich habe gesehen, du hast das Jahr unkonventionell gestartet, nämlich mit einem Tourenski Everesting. Berichte mal, was es damit auf sich hatte.
Ja, also inspiriert ist das durch eine Veranstaltung auch bei uns, die alle 2 Jahre stattfindet. Hobo Pur heißt die, am Hohen Bogen, wo man 24 Stunden den Berg rauf geht und runter fährt und dann eben, ja, wer schafft es am öftesten. Mhm. Ich habe da auch schon mal gewonnen, also es ist eine kleine Veranstaltung. Und ich war damals knapp unter dem Everesting eben von den Höhenmetern her und habe mich dann im Nachhinein so geärgert, weil ich mir gedacht habe, war ich so nah dran und wäre auch mal cool, ein Everesting zu haben. Und hatte dann auch wieder eben ein freies Wochenende ohne meine Männer und habe mir gedacht, das wäre doch jetzt nochmal Gelegenheit, einfach ein Everesting zu machen. Und bin dann, der nächste Skiberg bei uns ist der Große Aber und bin da auch wieder dann um 4 oder 5 Uhr morgens, so wie meistens, hingefahren und habe mir gedacht, ich versuche es jetzt einfach mal. Und ja, hat geklappt. Und habe mir gedacht, das ist natürlich auch ein Training jetzt oder ein Test für meinen Kopf. Kann ich mich, also bin ich nicht doch schon zu alt oder kann ich mich immer noch so lange quälen aus eigenem Antrieb? Mhm. Und dann bin ich einfach den Berg, ich glaube 22 oder 23 Mal mit den Skien hochgelaufen und runtergefahren. Tagsüber mit den Skifahrern neben mir, die mir dann die Schneehaufen zugeworfen haben oder hingeschoben haben. Und bis tief in die Nacht, bis die Pistenraupen dann kamen. Und bin dann glücklich nach Hause gefahren.
Sicherlich keine schlechte Vorbereitung für einen Ultra Trail im Sommer. Ja. Bist du im Winter also regelmäßig dann auf Tourenski unterwegs?
Ja, ja, ja.
Hm. Okay.
Also mehr hier bei uns auf den Pisten. Hier gibt es kein großes Gelände. Also hier muss man meistens auf den Pisten gehen. Wenn wir in Südtirol sind, auch mal vielleicht im Gelände, aber nicht so oft, da ich allein, ist mir das zu riskant. Also ich gehe, wenn ich allein gehe, immer nur auf der Piste.
Das Gute bei so einer direkten Qualifikation für den UTMB ist natürlich, man hat eine relativ lange Planungsphase auch. Ne? Du weißt schon früh irgendwie, dass der UTMB dann im August stattfinden wird. Wie hast du denn das Jahr so geplant? Und zweite Frage, hast du es dein Training alleine geplant oder hast du da Unterstützung oder lässt du dich trainieren?
Also die zweite kann man kurz beantworten. Ich habe keinen Trainingsplan, keinen Trainer oder so. Ich plane nicht groß. Also ich weiß, dass ich lange Läufe machen muss, aber sonst plane ich nicht so viel. Ich habe mir dann eben in Innsbruck habe ich mich angemeldet und ich dachte mir, weil der Lavaredo, ich habe die 80 ja schon gemacht, die 120 wären noch ein Wunsch gewesen. Mit diesen Punkten, die ich hatte, konnte ich auch rein ohne die Lotterie. Und ich habe mich dann noch für den Lavaredo angemeldet, den ich aber dann ja leider nicht gefinisht habe.
Dein erstes DNF.
Genau, genau.
Was also war da los?
Der ganze Sommer, es braucht vielleicht ein bisschen mehr Erklärung. Der ganze Sommer verlief anders als geplant. Also bis Ostern lief alles gut. Ich habe versucht, etwas länger oder möglichst lang mit den Tourenski zu gehen, um einfach noch eine andere Bewegung zu haben, weil die Beine, ja, je länger man läuft, umso größer wird ja die Gefahr, dass man sich verletzt oder so. Und deswegen versuche ich immer im Winter das lang rauszuzögern, das Training auf den Tourenski zu machen. Und bis Ostern lief dann auch alles gut. Dann wurde ich allerdings krank, bekam eine Erkältung, die hat sich dann so dahingeschleppt. Ich bin dann trotzdem in Innsbruck gestartet, trotzdem mit einem sehr guten Platz, aber einem wirklich starken Husten. Und im Nachhinein hat sich dann rausgestellt, ich hatte Pneumokokken, bin knapp einer Lungenentzündung entgangen, musste Antibiotika nehmen, das erste Mal in meinem Leben. Also hat mich das schon mal ein bisschen aus dem Trainings geworfen. Ich vermute, dadurch, dass ich krank gelaufen bin, hat sich auch die Muskulatur nicht so verhalten wie sonst. Ich habe eine Verhärtung in der Wade bekommen, die immer schlimmer wurde und die auch, also nicht hinten an der Wade, sondern so seitlich, die schlecht zu behandeln war. Und die hat mich dann, ich glaube, fast 10 Wochen wirklich äußerst gequält. Ich bin teilweise nur gehumpelt beim Laufen. Also es war echt, also es war nicht schlimm laut meinem Physio. Man hat nichts kaputt machen können, aber es hat einfach immer wehgetan, immer. Und erst Mitte Juli ist dann das bisschen besser geworden. Und ich bin dann eben auch zum Lavaredo so gefahren, schon mit dem Wissen, naja, das ist jetzt nicht optimal. Und bin dann aber schon noch 8 Kilometer umgeknickt, habe mich dann noch viele Kilometer weitergeschleppt, aber dann erkannt, nee, das macht einfach keinen Sinn. Der dicke, rote, geschwollene Knöchel, die schmerzende Wade, das ist jetzt besser, das abzubrechen.
Ja, klingt nach einem suboptimalen Sommer. Mitte Juli, hast du gesagt, konntest du wieder so richtig ins Training einsteigen. Da bleiben dann ja eigentlich nur noch effektiv 4 wirklich gute Trainingswochen eigentlich, ja, bis man schon wieder so ein bisschen runterfahren muss, oder?
Ja, genau. Und da habe ich nochmal eben dann richtig Gas gegeben. Also die Wade, die Schmerzen wurden dann echt viel besser. Dann ging das auch alles wieder viel besser. Und ich habe dann versucht, immer am Wochenende lange Läufe zu machen. War dann, also habe immer versucht, einen Trainingsumfang in der Woche über 160 Kilometer oder über 170 zu machen, war dann meistens bei 190 Kilometer pro Woche, bis die Peak Week waren dann 230 Kilometer sogar.
Und Höhenmeter?
Also zwischen 9.000 und 15.000 ungefähr.
Wow.
Mhm. Pro Woche, genau. Ja, hatte dann im August nochmal eine Woche Urlaub. Da konnte ich dann nochmal gut trainieren.
Ich meine,
genau, das war so das Training.
Ich denke eigentlich häufig mit so Laufverletzungen oder so oder Krankheit, man weiß eigentlich nie so richtig, wofür es vielleicht doch mal irgendwo gut ist. Mhm. Vielleicht, du hast jetzt gesagt, du warst vor der Mitte Juli, wo du wieder einsteigen konntest, warst du teilweise nur so humpelnd unterwegs. Das hat dich ja dann doch gezwungen, mal so richtig schön Zone 1 Training zu machen, ja? Und immer so richtig, richtig locker vielleicht auch zu trainieren. Wer weiß, ja, vielleicht hat das auch mal ganz gut getan, gerade vor so einem 100-Meiler oder so eine richtig gute aerobe Basis zu legen. Was meinst du? Ist das manchmal auch so Glück im Unglück?
Also ich glaube, mein Training ist meistens Zone 1 oder Grundlage. Also ich bin kein Fan von Intervallen. Ich mache die ganz selten, meistens dann so 3 Wochen vorm Lauf. Und in diesem Jahr waren die Intervalle das Schmerzhafteste mit meiner Muskelverhärtung. Daher muss ich zugeben, sind die dieses Jahr ganz ausgefallen.
Wenn du Intervalle machst, was machst du? Gehst du an einen Berg? Machst du irgendwie Bergauf-Intervalle oder läufst du im Flachen? Wie machst du es?
Nee, ich baue den Lauf ein. Also ich mache nie einen Lauf, wo ich speziell nur Intervalle mache, sondern ich mache irgendeine Runde und baue da dann die Intervalle ein. Einfach irgendwie schaue auf die Uhr, 4x4 oder 3x8 oder irgend sowas, aber wirklich sehr selten.
Ja, aber dann im Gelände sozusagen.
Im Gelände, genau. Ich suche mir vorher dann die Runde aus, eine flachere Runde oder eben dann Bergrunde, wo es dann automatisch Bergintervalle werden.
Okay. Gut, Susanne, wir sprechen jetzt schon fast eine halbe Stunde. Jetzt müssen wir wirklich zum UTMB kommen. Mhm. Vielleicht steigen wir wirklich mal so ganz kalt direkt ein, ja. Ja. Was ist dir denn so in den Momenten durch den Kopf gegangen, als du die Hymne Conquest of Paradise gehört hast?
Ja, Gänsehaut natürlich und also in dem Moment fast die Tränen und noch große Angst. Ich hatte riesen Angst, beim Start überrannt zu werden, also hinzufallen und dann überrannt zu werden. Und sobald wir losgelaufen sind, ist die Anspannung abgefallen und ich musste so grinsen. Ich habe dann auch vergessen, meine Uhr einzuschalten am Anfang. Erst, ich weiß nicht, nach Kilometer so habe ich es dann eingeschaltet, weil ich einfach so, das ist so Wahnsinn, wenn man dann mit dieser Masse losläuft und diese Zuschauer am Rand, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ich habe wirklich, glaube ich, 3 Kilometer lang über beide Ohren nur gegrinst, bin durch die Menschen gelaufen und habe gewunken und ja, es war einfach unglaublich, unglaublich schön.
Du standst ja wahrscheinlich auch relativ weit vorne im Startblock,
ja,
oder?
Ja.
Ungefähr, welche Reihe, kannst du das ungefähr sagen?
10. Reihe vielleicht.
Ja, und wie zuversichtlich warst du dann nach diesem Sommer, nach der Verletzung und so weiter, dass du die komplette Runde körperlich überhaupt schaffen wirst?
Also ich bin definitiv davon ausgegangen, ich schaffe es nicht.
Okay.
Ich habe mir oft gedacht, nach Läufen, nach den langen Läufen, also das längste, glaube ich, waren 68 Kilometer oder 65. Ich habe mir gedacht, jetzt noch 3-mal oder noch 2-mal, also insgesamt 3-mal diese Strecke, ich habe mir gedacht, das ist unmöglich. Das geht einfach nicht. Also wie soll das gehen?
Hat das auch dazu beigetragen, dass du vielleicht so ein bisschen einfach befreit auflaufen konntest quasi? Also mit so einem...
Nee, eigentlich nicht. Nee, also mich hat dieser Sommer unglaublich gestresst. Also ich habe auch mich ein bisschen abgeschottet oder total abgeschottet, muss ich ehrlich sagen. Deswegen auch keine Posts mehr in letzter Zeit. Ich wollte für mich und ich bin da eigentlich schon davon ausgegangen, ich schaffe es nicht. Und es wäre für mich einfach wirklich schlimm gewesen, weil ich es mir so gewünscht hätte. Also war schon Druck dabei. Ich für mich selber, ich wollte es unbedingt schaffen. Egal in welcher Zeit, ich wollte unbedingt dieses Ziel sehen.
Also das Ziel hieß, die Runde schaffen, ja? Also du hattest kein konkretes Zeit- oder Platzierungsziel?
Nein. Also die Live-Trail-App hat mir gesagt, knapp 30 Stunden. Was auch wieder so ein Ding war, wo ich mir gesagt habe, wie soll ich 30 Stunden wach bleiben, laufen, wie soll das gehen?
Mhm. Wie war denn deine Rennstrategie dann für die ersten Kilometer? Es geht dann los, ja, alle sprinten wie verrückt los und überpacen vermeintlich erstmal. Wie hast du das gemacht?
Ja, ich habe tatsächlich sehr große Angst gehabt, dass ich auch total überpacen muss, weil ich keine Intervalle, keine Sprints trainiert habe. Und ich muss sagen, es war okay. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich total überpace, dass ich total außer Atem komme. Es war echt okay und vielleicht auch durch dieses Glücksgefühl mit den Zuschauern und alles. Und so im Nachhinein haben mir alle gesagt, ich bin viel zu schnell losgelaufen.
Mhm.
Also ich habe auch eine Nachricht von einem Freund bekommen, er hat sich gedacht, also die ist verrückt, die ist selber schuld, dass sie jetzt dann rausfliegt, weil das kann nicht gut gehen, macht alles falsch. Aber ich bin einfach losgelaufen. Ich laufe ja ohne Puls. Also ich habe zwar die Uhr, aber den Puls ausgeschaltet. Ich laufe einfach so, dass ich das Gefühl habe, ich komme mit der Atmung gut hin. Der Puls, also gefühlt der Puls ist nicht so hoch. Es passt.
Okay. Hattest du irgendwie Zwischenzeiten notiert oder so?
Nein. Ich wusste nur aus der Live-Trail-App, dass die berechnete Zeit für Courmayeur 6.10 Uhr war. Und das habe ich mich erinnert.
Okay. Hattest du eine Crew?
Ja, mein Freund, also mein Partner und mein Sohn. Und also das war die Voraussetzung. Ich habe letztes Jahr gesagt, also ich melde mich an, aber nur, wenn ihr mitfahrt und mich unterstützt.
Also es gibt ja diese kurzen Videoausschnitte von den Zeitmatten, ja, die man sich anschauen kann. Die habe ich mir natürlich alle angeschaut. Und das Video vom Col de Vosta, glaube ich, das bei Kilometer 15, ziemlich am Anfang noch, da kommst du an der Kamera vorbeigetippelt, so ganz leichtfüßig, so eine leicht aufsteigende Vorstraße entlang. Und es ist ganz interessant, wer direkt hinter dir kommt, so ein paar Sekunden. Das ist nämlich Camille Brouillard.
Ja, stimmt. Die habe ich kurz vorher überholt.
Ja. Also die Frau, die am Ende Zweite wurde.
Ja, ja.
Von daher die Nachricht, die du anscheinend bekommen hast hier, Susanne, vielleicht bist du ein bisschen schnell gestartet. Vielleicht war da was dran. Inwiefern hast du das, also du hast sie offenbar wahrgenommen auch, ja? Und so generell die Frage, hat dich das Renngeschehen so, ja? Also wer um dich herum ist, wie es vielleicht platzierungstechnisch aussieht und so, hat dich das überhaupt interessiert oder hast du dir gesagt, boah, nee, ich fokussiere mich jetzt hundertprozentig erstmal nur auf mein Rennen?
Nee, ich habe schon immer wieder, also die Nummern, die mich dann überholt haben oder die ich überholt habe, ich habe schon immer ein bisschen geschaut, welche Nummern sind das. Sind das jetzt schon Tausender oder Zweitausender Nummern oder sind das jetzt wirklich niedrige Nummern? Das habe ich schon ein bisschen beobachtet.
Es ist auch unheimlich schwer, oder, beim UTMB? Also gerade am Anfang, wo so viel Hektik herrscht, ist es unheimlich schwer, so bei sich zu bleiben, oder?
Ja, also am Anfang, kurz vor... ich kann es leider nicht richtig aussprechen. Les Contamines, ich weiß nicht, wie man es richtig spricht.
Ja, Les Contamines, ja.
Ja, Les Contamines. Bin ich an der Katharina Hartmut vorbeigelaufen.
Mhm.
Das war mir fast peinlich, irgendwie. Sie hatte ja Magenprobleme. Ich habe mir schon gedacht, ihr geht es jetzt gerade nicht gut. Aber das war mir fast peinlich. Aber war natürlich irgendwie schon cool.
Habt ihr ein paar Worte gewechselt? Hast du was gesagt?
Nein, ich habe nur Hallo Katharina gesagt und mehr nicht. Mhm. Also mir tat es leid in dem Moment, weil ich mir gedacht habe, es ist irgendwie doof, dass ich jetzt an ihr vorbeilaufe. Aber ja, hat sich ja alles zum Guten gewendet. Sie hat dann ja auch unglaublich gefinisht, super gut.
Ja.
Und alles gut.
Okay, genau, ist mir nämlich auch aufgefallen, als ich die Ergebnisse mir angeschaut habe, dass du in Saint-Gervais, das ist ja so die erste große VP, eigentlich fast zeitgleich mit Katharina Hartmut eingelaufen bist. Um mal so einen Eindruck zu bekommen, so für euch da draußen, für die Hörer, du warst in Saint-Gervais auf Platz 149 von 2492 im Gesamtranking. Ja? Also ich bin schlecht im Kopfrechnen, man sollte öffentliches Kopfrechnen im Podcast definitiv vermeiden, deswegen sage ich jetzt nicht, ob du in der Top 5% warst, aber du warst auf jeden Fall ziemlich weit vorne. Ist ein bisschen doof in der UTMB-Statistik übrigens, man kann im Nachhinein wirklich immer nur sehen, wie du dich im Gesamtranking bewegt hast. Man kann nicht sehen, wo du dich im Frauenfeld bewegt hast zu dem Zeitpunkt. Genau. Also du bist aber gut ins Rennen gekommen, ja? Du hast dich erstmal gut und kontrolliert gefühlt.
Ja.
Es war ja dann schlechtes Wetter angesagt.
Genau.
Kurz nach dem Start hat es ja auch direkt angefangen zu regnen, auch heftig anzufangen zu regnen.
Ja, aber es war nicht kalt. Also der Regen war echt okay. Also ich habe nur die Kappe aufgesetzt, weil ich muss ja mit Brille laufen. Sonst bin ich ja ziemlich blind. Und das ist immer schlecht, wenn zu viel Regen auf die Brille kommt. Deswegen eine Kappe muss ich immer aufziehen. Aber die Regenjacke brauchte ich nicht. Es war wirklich nicht kalt.
Wie hast du dich dann in Les Contamines, wo du deine Crew ja auch das erste Mal wahrscheinlich gesehen hast, wie hast du dich dann auf die Nacht vorbereitet? Hast du da nochmal irgendwie Klamotten gewechselt oder so?
Ja, leider schlecht. Also ich erstmal hatte ich ein Problem noch beim Downhill vorher, weil ich bin mit einem alten Rucksack gestartet, weil mir der einfach bequemer war, der schon kleine Löcher hatte. Und leider passiert es dann natürlich beim UTMB, dass die Seitentasche ein Riesenloch bekommen hat, ich eine Flask fast verloren hätte und ich nicht wusste, ob ich einen Ersatzakku von meiner Stirnlampe verloren habe. Das war dann meine größte Sorge an dieser Verpflegung, meine Männer zu bitten, zu prüfen, ob die beiden Akkus noch da sind. Die waren dann Gott sei Dank noch da. Also die sind nicht verloren gegangen, das war schon mal ein Glück. Ich habe mir dann trotzdem noch eine dritte Stirnlampe eingepackt in Les Contamines. Eine Lupine, die einfach noch heller leuchtet. Habe mich aber nicht umgezogen, obwohl mein Freund gesagt hat, die ziehen sich jetzt alle um. Ich habe gesagt, es ist so kalt, es passt schon. Ich habe meine Armlänge, dann ziehe ich meine Jacke an und dann passt es. Ja, und dann bin ich da in die Nacht gestartet und habe die Armlänge, dann ist schon frisch geworden. Dann die Jacke, dann konnte ich die nicht zumachen, weil der Rucksack zu dick war. Und dann dachte ich, oben ist eine Hütte. Und da halte ich dann an, packe meinen Rucksack aus, ziehe die zweite Jacke an, ziehe die andere Stirnlampe an und mache mich richtig fertig für die Nacht. Ja, da kam aber keine Hütte und es ging dann schon in den Downhill. Ich konnte dann leider die Stirnlampe, die Petzel, die ich um hatte, nicht mehr heller schalten, weil meine Finger gefroren waren. Bin dann hingefallen, bin weitergelaufen, bin wieder hingefallen und habe mir dann gedacht, okay, jetzt. Dann bin ich mal weg, also an den Rand gegangen, habe meinen Rucksack abgesetzt, habe beide Jacken ausgepackt, habe die helle Lupine-Stirnlampe ausgepackt, habe mich angezogen, habe da mit letzter Mühe und Not die Reißverschlüsse von meiner Jacke zubekommen, weil die Finger so kalt waren. Handschuhe habe ich leider in der Hektik nur einen gefunden, obwohl der zweite da war. Ja, und bin dann weiter gut eingepackt mittlerweile, mit einem Handschuh zwar nur, aber mit der hellen Stirnlampe, dann ging es auch alles besser. Aber ich war dann bis Courmayeur wirklich kalt. Also die Gore-Tex-Jacke hat natürlich die Nässe drunter isoliert. Das heißt, ich bin nass geblieben. Und erst im letzten Downhill Richtung Courmayeur bin ich dann wieder warm geworden.
Waren das die bisher so krassesten Wetterbedingungen, die du bei einem Trailrun erlebt hast?
Ja. Also ich bin in Innsbruck schon mal nachts gelaufen bei Regen. Das war aber nicht vergleichbar. Auch in Slowenien hat es ja leicht geregnet in der Nacht. Aber dieser Schneesturm, also ich glaube, ich war noch nie so kalt beim Laufen. Also mich hat gefroren, nicht vergleichbar, auch im Winter beim Skitourgehen oft. So lang, so stark gefroren. Ich habe schon gedacht, wenn ich jetzt wegen Unterkühlung aussteigen muss, wie ärgerlich ist das nur, weil ich die Jacke zu spät angezogen habe.
Ja, ich glaube, hier waren tatsächlich taktische Entscheidungen, was die Ausrüstung angeht, waren hier wirklich gefragt. Ja, also ich habe ja die Spitze des Frauenrenns verfolgt mit so einem Presseshuttle und stand unter anderem am Lac Combal irgendwie mitten in der Nacht, 2 Uhr nachts in der Dunkelheit und muss sagen, es war wirklich saukalt. Es war extrem windig, es hat geregnet. Ja. Ich hatte so eine dicke Winterjacke an, noch Regenjacke drüber und alles, was ich dabei hatte, ich habe trotzdem gefroren.
Ja.
Und als ich dann die Läuferinnen und Läufer da vorbeilaufen sehen habe, dachte ich, oh mein Gott, also wie soll das gehen? Und ich habe dann auch hier wieder die Kameraaufnahmen von dir mir angeschaut und mir ist auch aufgefallen, du hast einen Handschuh an. Ich habe mich schon gefragt, wo ist der zweite geblieben?
Ja. Also er war dabei. Das waren auch die dünnen Handschuhe. Ich hatte auch die wasserdichten noch dabei. Aber ja, mir sind die dünnen lieber mit den Stöcken. Also.
Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, du bist in der Dreiviertelhose gelaufen. sieht man nur noch selten, aber zum Beispiel bei einer Jasmine Paris, bei den Barkley Marathons, da habe ich im Kopf,
stimmt,
ist auch eine prominente Vertreterin der Dreiviertelhose. Ja, für dich der Gamechanger vielleicht sogar, weil eigentlich für solche wechselhaften Verhältnisse eigentlich die perfekte Hosenwahl, oder?
Das stimmt, ja. Also ich bin früher nur Dreiviertelhose gelaufen, weil ich immer Gefühl hatte, meine Beine sind zu dick, es schaut doof aus mit einer kurzen. Mittlerweile trage ich im Sommer, wenn's warm ist, auch wirklich kurze Hosen. Also ich kann auch mit denen laufen, ich kann auch mit denen lange laufen. Aber ich bin immer noch so, wenn wechselhaftes Wetter, oder da war es ja ganz klar jetzt beim UTMB, dann stellt sich für mich keine Frage, dass ich lieber zu der Dreiviertelhose greife.
Und du hattest halt auch keine Regenhose drüber. Also an den Beinen war es okay von den Temperaturen, oder?
Ja, es war schon kalt, also war ich auch zu faul, die auszupacken. Aber es ging wirklich.
Ja, also nach dieser beeindruckenden Nacht, sag ich mal, ja, von den Wetterverhältnissen, kommst du nach ziemlich genau 10 Stunden 30 in Courmayeur an. Das ist also Kilometer 81, die größte VP. Fast Halbzeit. Fälschlicherweise denkt man häufig, Courmayeur ist Halbzeit, aber nee, es ist noch über die Hälfte, liegt noch vor einem, sowohl was Kilometer als auch was Höhenmeter angeht. Du hattest laut UTMB-Statistik dort rund 7 Minuten Stoppzeit. Wie hast du denn die Zeit in der VP so genutzt?
Also als erst habe ich gesagt, ich muss meine Schuhe ausleeren. Da war gefühlt, waren ein paar Steine drin. Als ich die dann ausgezogen habe, waren nicht ein paar Steine drin, sondern wirklich voll Dreck und Schlamm. Also Wahnsinn, was da rausgekommen ist. Auch zu Hause, als ich die Socken jetzt dann gewaschen habe, die waren Schlamm verkrustet von oben bis unten. Ich habe die Socken ausgezogen, die hatten auch ein Loch, habe die Füße abgeputzt, habe ein bisschen Bepanthencreme draufgetan, weil ich auch das Gefühl hatte, ich bekomme gleich Blasen. Habe die Socken gewechselt. Sonst habe ich nur ein bisschen was gegessen, ein bisschen was getrunken, die Jacken wieder eingepackt, bin dann mit Armlingen weitergelaufen. Recht viel mehr habe ich nicht gemacht. Also das Wichtigste waren die Füße. Also das war wirklich auch dann super Gefühl nachher wieder.
Du und deine Crew, habt ihr so Abläufe in den VPs vorher so ein bisschen geplant und besprochen? Also war das auch ein Ziel, diese Stoppzeit möglichst gering zu halten?
Also über die Stoppzeiten haben wir nicht gesprochen. Also klar, wir sind uns schon einig, dass es schnell gehen soll. Ich habe ihnen vorher eine Tasche hergerichtet, was ich eventuell alles brauchen könnte, von eben diesen Bepanthencreme über Stirnlampen, über Wechselklamotten, über Essen, über Getränke. Also bei Getränke ist mir immer wichtig, dass auch ein alkoholfreies Radler dabei ist.
Ah, ja.
Das ist so, gibt einen anderen Geschmack zwischendurch.
Ja.
Sonst einfach, die wissen, dass sie sich da ein bisschen konzentrieren müssen. Ja, das läuft dann.
Okay, aber es ist jetzt noch kein so ein Formel-1-Boxenstopp, wie man es bei anderen sieht. Okay.
Nein.
Also du bist mittlerweile im Gesamtranking deutlich nach vorne gelaufen. Ich schätze wahrscheinlich auch, weil einige vor dir ausgestiegen sind.
Ja, bestimmt.
Courmayeur ist häufig genau so ein Spot, wo Leute aussteigen, weil man da auch relativ problemlos wieder zurück nach Chamonix fahren kann.
Mhm.
Wie bist du denn so mental vom Mindset in die zweite Hälfte des Rennens dann gestartet?
Also positiv, weil ich auch vor dieser ersten Nacht die größte Angst hatte. Erstens, weil ich die Strecke nicht kannte. Zweitens, wegen dem Wetter. Ich bin im Downhill sehr schlecht. Ich hatte Riesenangst, wenn es so regnet, wie es dann ja auch tatsächlich war, dass es so matschig ist, dass ich da überhaupt nicht mehr vorwärts komme, dass ich da ewig brauche, dass ich ja mich vielleicht verletze oder so. Also diese erste Nacht, das war für mich wirklich, wenn ich die schaffe, habe ich mir gedacht, ab Courmayeur kenne ich es ja theoretisch, weil ich den 100er gelaufen bin. Dann wird das Wetter besser, wusste ich. Es wird hell, es wird leichter. Also ich bin da eigentlich recht positiv dann weitergelaufen. Wobei ich nachher dann eine Nachricht gelesen habe, die mein Partner an Bekannten geschrieben hat. Sie schaut schon ziemlich fertig aus. Ich bin nicht sicher, ob sie es schafft.
Okay, ja. Also nach einer durchlaufenden Nacht im Schneeregen, glaube ich, sieht da jeder so ein bisschen fertig aus erstmal. Ja. Wie sehr hat dir denn die Streckenkenntnis, die du vom CCC hattest, wie sehr hat das geholfen? Oder ich meine, es kann ja auch sein, dass man so denkt, boah, verdammt, jetzt noch fast den ganzen CCC, oh Mann.
Ja. Also es war schon gut, einfach allein schon, dass man die Strecke kennt, dass man ein bisschen so, klar achtet man auf die Schilder und alles, aber wenn man eine Strecke schon mal gelaufen ist, ist man sich schon mal sicherer, dass man sich nicht verläuft. Ich habe mich auf letztes Jahr oder vor 2 Jahren war für mich die Strecke zwischen La Folie und Champex-Lac das Schlimmste. Das ist mir dieses Jahr nicht so schlimm vorgekommen. Was ich aber voll ausgeblendet habe, war der Hügel oder der Berg vor Trio. Also den hatte ich vergessen einfach. Dass der so lang war, der Anstieg, und so steinig, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Aber sonst.
Hast du da schon angefangen, irgendwie im Kopf so zu rechnen, was Zeiten angeht? Also war dir klar, dass eine richtig gute Zeit theoretisch möglich ist?
Ich hatte einfach immer nur gehofft, dass ich nicht alles, was ich schon rausgelaufen habe, jetzt wieder verliere. Weil ich schon gemerkt habe, ich werde jetzt wirklich langsam. Und ich hatte immer Angst, dass die anderen nicht so langsam wären und dass ich jetzt alles wieder verliere, was ich erst gewonnen habe.
Was haben denn so die Beine gesagt? Also was ging denn so am besten, sage ich mal? So rauf, runter oder flach?
Bei mir geht immer bergauf am besten. Also ich kann mich sogar bergauf fast erholen. Also meine Stärke ist definitiv Uphill. Und das Schlimmste ist immer Downhill bei mir. Vor allem, solange es schöne Trailwege sind, geht's. Aber wenn das dann wirklich so kompliziert wird, steinig, dann habe ich da echt Probleme.
Du verlässt die letzte VP des Rennens. Wir sind jetzt in Valocine. Das ist Kilometer 157 nach rund 23 Stunden. War dir da deine Platzierung bewusst? Hat dich da deine Crew darüber informiert oder willst du dann solche Informationen gar nicht haben?
Na, ich habe erst gesagt, nee, ich will es nicht wissen. Und sie haben mir aber dann irgendwann eben die Altersklassenplatzierung gesagt und auch, dass ich noch Puffer habe. Und also dann war das Ziel wirklich nur, jetzt bitte nicht mehr verletzen. Also nicht mehr umknicken, oder mir war dann auch schon leicht schwindelig. Bitte nicht der Kreislauf versagen oder so. Ich habe mir gedacht, ich muss jetzt das über den Hügel drüber retten, da darf jetzt nichts mehr passieren.
Dann nimm uns mal mit auf den letzten Anstieg nach La Flégère. Wie ging der so?
Erst geht es ja noch ein Stückchen flach raus oder relativ flach, wo man eigentlich laufen muss. Ja. Das war wirklich so Kopf am Beine, jetzt laufen, nicht gehen. Das war echt hart.
Es sind dann auch so fiese 2-3% Steigung. Es geht ja so leicht bergauf nur. Ja. Aber dann, das merkt man dann natürlich nach der langen Laufzeit schon.
Locker laufen, ganz locker, aber laufen. Das hört das nie auf. Und dann ging es rauf und dann hat mich zum zweiten Mal Dakota Jones überholt. Und ja, ich bin schon ein bisschen Fan von ihm und von Martina. Und er hat dann zu mir gesagt, ich habe dann ein bisschen mit ihm geredet und er hat dann gesagt, you're so consistent uphill, it's amazing. Das werde ich wahrscheinlich nie vergessen. er ist dann natürlich weg und ja, ging dann ganz gut bis zu dem Zwischen-Downhill, den ich ja kenne, aber der hat nicht mehr aufgehört. Also der war so unendlich lang und ich bin dann nicht weggekommen. Ich bin da mal kurz ein bisschen gestürzt, aber der ist einfach nicht mehr zu Ende gegangen. Als ich dann endlich unten war, war ich total froh, dass jetzt noch mehr bergauf geht. Das zieht sich dann auch. Ich habe dann immer auf diese Skipiste gewartet. Wenn man dann, sieht man ja schon oben die Verpflegungsstation und war dann echt total glücklich, als ich endlich bei dieser Skipiste war. Also das fiel mir auch dann echt leicht, darauf zu gehen. Und dann kam halt nochmal der letzte endlose Downhill, von dem ich auch weiß, dass es sich wirklich ewig zieht. Ich weiß, dass am Ende der Downhill oder diese Serpentinen gehen ja dann in so eine Art Forststraße über, dass am Ende dann die Teerstraße kommt und dann ist man gleich in Chamonix. Und ich hatte dann zwischendurch wirklich mal diese Teerstraße gesehen und habe dann nochmal geblinzelt und dann war die nicht. Das war meine erste Halluzination, glaube ich, meines Lebens.
Ja.
Und es ging dann nochmal, ich glaube, eine halbe Stunde weiter. Ich habe dann auch noch ein Baumhaus im Wald gesehen und habe mir gedacht, ja, jetzt wird's Zeit, dass ich unten bin. Und ja, als ich dann die Brücke gesehen habe, dann ist natürlich, dann habe ich mich noch ein bisschen die Nase geputzt, ins Ziel läuft. Und dann, ja, habe ich deine Kollegin stehen sehen da und denke mir, wer ist das? Warum sagt die was zu mir? Und dann, ich kenne sie irgendwo her, aber warum? Dann habe ich es dann irgendwann gecheckt und dann stand ja mein Sohn vorm Ziel noch und ja, und dann war ich im Ziel.
Also eigentlich ja Traumzeit, um zu finishen. Ja? Es ist Samstagabend, irgendwie 20 Uhr, ja, ja. Primetime in Chamonix. Es ist noch hell, es ist relativ warm auch gewesen, die Leute sind auf der Straße. Also es gibt keine bessere Zeit, um beim UTMB ins Ziel einzulaufen. Ja, welche Emotionen kamen da so auf den letzten Metern dann in dir hoch?
Ja, ich habe mich eigentlich darauf eingestellt, dass ich in Tränen ausbreche. Aber das war nicht so. Also irgendwie ist man, es war auch beim 100er damals schon so, man ist so voll und trotzdem so, man hat ja 26 Stunden lang vorher funktioniert. Man gibt sich Anweisungen, man führt die aus, man zwingt seinen Körper, alles zu tun. Also mir geht es so, ich kann da nicht sofort dann so loslassen. Ich habe mich total gefreut und alles und habe da dann erst erfahren, dass die Courtney Dorwalter auch noch nicht so lange da war. Die Tränen sind dann erst einen Tag später gekommen.
Also ich wage zu prognostizieren, wenn das Rennen 10 Kilometer länger gewesen wäre, hättest du Courtney Dorwalter auch noch überholt. Vielleicht. Ja, du warst dann wahrscheinlich von deiner Leistung ziemlich überrascht, oder? Wenn du gestartet bist mit den Gedanken, dass du gar nicht weißt, ob du in der Lage bist zu finishen. Also ja. Du hast deine Erwartungen ja schon weitaus übertroffen, oder?
Ja, total. Also es war unglaublich, aber ich habe es nicht realisiert. Also es ist wie im Traum, wie wenn man außerhalb steht und sich selbst beobachtet. Mhm. Das ist so unrealistisch, dass man es gar nicht einer selber ist. Das ist so Wahnsinn.
Ja. War das ein perfektes Rennen?
Ich glaube, ja. Also ich glaube, vielleicht war ich in Slowenien oder beim CCC noch besser, irgendwie gefühlt schneller, aber es ist wirklich, also den 2 Stürzen, wo ich mein Knie aufgeschlagen habe und, na gut, der Rucksack ist gerissen, aber sonst ist tatsächlich nichts passiert. Also ich bin nicht umgeknickt, obwohl ich es total oft umknicke. Ich habe nichts, mir war nicht übel, ich hatte keine Magenprobleme, ich habe nicht vergessen zu trinken, nicht vergessen zu essen, keine Ahnung, nein, es ist nichts passiert, ja. Außer also die Jacke vergessen anzuziehen, ja.
Okay. Also wenn wir jetzt nach, ja, ist immer doof, im Nachhinein nach so einer tollen Leistung, nach Verbesserungspotenzial zu fragen, aber wenn du irgendwas hättest ändern können, besser machen können, was wären so die Punkte gewesen? Also ja, Equipment vielleicht, ne?
Ja, genau. Ja. Nicht mit dem Ältesten loslaufen, obwohl ich mit alten Schuhen gelaufen bin, mit Glücksschuhen.
Welche waren das?
Ich bin da ein bisschen abergläubisch. Ich habe den Torrent 2, also das ist eigentlich überhaupt nicht der Schuh für solche Rennen, das weiß ich. Mhm. Mit dem komme ich aber am besten klar. Habe mir da mal einen schon Gebrauch gekauft, Torrent 2, der so blau-lila schattiert ist. Mit dem bin ich auch den CCC gelaufen und Slowenien, wo ich so gut gefinisht habe. Die waren aber total durch, also die sind nicht mehr tragbar. Und wollte dann unbedingt noch mal den Schuh haben. Habe den dann über eBay in Amerika gefunden, habe mir den aus Amerika schicken lassen gebraucht und mit dem bin ich jetzt wieder gelaufen und hat sich wieder bezahlt gemacht.
Also irgendwie habe ich echt diese Verbindung zu Jasmine Paris bei dir. Ja, also es ist nicht nur die Dreiviertelhose, sondern auch so ein bisschen dieses, ja, Jasmine Paris ist auch bekannt dafür, dass sie sich jetzt nichts draus macht aus dem neuesten, teuersten Equipment oder so, sondern sie nimmt halt das, was für sie funktioniert und wenn das halt ein gebrauchter Rucksack, der 15 Jahre alt ist, dann ist es halt so. Und auch mit den Schuhen trägt sie die wirklich, bis es gar nicht mehr geht. Ja. Nee. Ist Jasmine Paris tatsächlich auch jemand, zu dem du aufblickst oder die irgendwie Vorbildcharakter für dich wird?
Definitiv. Also natürlich muss ich auch zugeben, kenne ich sie erst, seit sie da den Barclay so toll gefinisht hat. Aber ja, also ich habe mir auch gedacht, wie ich das gelesen habe, ich glaube, das war auch mit dem Rucksack und so, dass sie den flickt und so. Da habe ich mir auch gedacht, die ist mir ja ganz ähnlich.
Ja, sehr gut. Ich sehe schon die Überschrift, die deutsche Jasmine Paris, Susanne Zalauer, sehr gut. Was hast du nach dem Finish denn so mit dem, sag ich mal, angebrochenen Abend noch so angefangen? Wie lief es dann ab, die ersten Minuten, die ersten Stunden?
Ja, wir sind noch kurz zur Verpflegung, haben uns was zu essen geholt. Wir hatten dann überlegt, noch in Chamonix was zu trinken, aber also ich habe dann wirklich sehr schnell gefroren und habe dann echt Bedürfnis nach einer Dusche gehabt. Wir übernachten immer außerhalb im Passy. Ich vertrage den Rummel vorher immer nicht, der macht mich noch nervöser, deswegen Passy ist ja so 30 Kilometer ungefähr entfernt, zu unserer Ferienwohnung gefahren. Und mein Freund hat dann schon Aperol Spritz besorgt. Das ist auch so eine Tradition bei mir. Wenn ich im Ziel bin, dann gibt es einen Aperol Spritz.
Und den verträgst du dann auch, oder?
Ja, es geht so.
Der dürfte ja doch relativ schnell dann zu Kopf steigen, oder?
Ja. Aber ich habe trotzdem nicht geschlafen die Nacht. Also die ersten zwei Nächte waren richtig schlecht. Also ich hatte natürlich überall Schmerzen in den Beinen und man ist so aufgeputscht, man findet keinen Schlaf.
Okay, also von unserer Seite auch noch einen herzlichen Glückwunsch zu dieser wirklich tollen Leistung.
Vielen Dank. Ich habe mich schon so gefreut, als ihr mich gefilmt habt. Dann.
Genau. Wir waren total froh, dass wir dich dann noch erwischt haben. Denn wir waren da alle so ein bisschen auf die Spitze des Rennens eben fokussiert und haben aber die ganze Zeit gesehen, da ist doch diese deutsche Susanne Zalo. Wer ist das? Und warum läuft die immer weiter nach vorne? Und dann mussten wir dich auf jeden Fall natürlich noch filmen.
Ja, toll.
Hast du schon Pläne für das nächste Rennen? Wie geht's weiter?
Also, ich muss ja ehrlich zugeben, dass das eigentlich mein großes Endziel war. Und also aktuell sage ich, ich mache keine Rennen mehr.
Verkündest du hiermit bei uns exklusiv dein Karriereende?
Nein, weiß ich nicht. Ich überlege es mir noch. Also ich will auf jeden Fall, momentan will ich mir nichts vornehmen. Also es ist einfach, wenn man Familie hat, mein Sohn ist 10, ich arbeite 30 Stunden, meistens aber 35 in der Woche. Ich gehe immer morgens laufen um 5 Uhr, 6 Uhr oder so. Es ist schon schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Und dem Sommer war es wirklich, also habe ich das fast nicht mehr verkraftet. Deswegen sage ich jetzt erstmal, ich nehme mir jetzt aktuell nichts vor. Ich will jetzt einfach mal machen, worauf ich Lust habe. Und wenn ich jetzt feststelle, ich habe Lust auf ein Rennen und kriege dann Startplatz für das Rennen, dann mache ich das. Und wenn ich mir aber denke, nein, das ist mir zu stressig, dann mache ich es nicht.
Ja.
Weil eigentlich ist ja auch, man sollte aufhören, wenn es am schönsten und besten ist. Und also alles, was noch kommt, kann eigentlich nur schlechter werden.
Ja, so kann man es natürlich sehen. Ich habe da großes Verständnis und große Sympathien für, was du gerade gesagt hast. Ist mit Familie und Arbeit und allem ist so Ultra-Trail-Laufen tatsächlich nicht das einfachste Hobby. Schon zeitintensiv ist und man viele Kompromisse eingehen muss. Umso respektabler, dass du das alles unter den Hut bekommen hast diesen Sommer und dann auf Platz 12 beim UTMB eingelaufen bist. Also unglaublich, ja. Wahnsinnsergebnis. Vielen Dank für deine Zeit, Susanne, dass das jetzt auch so kurzfristig und spontan ging. Genau.
Ja, danke.
Und genau, dann erstmal alles Gute und bis bald.
Danke, euch auch. Genau, danke. Tschüss.
Ciao.